Und am Abend im Schrebergarten, mir diagonal gegenüber sitzend, mit dem größten Abstand, der an einem Biertisch möglich ist, sagt A., dass es keine Zeit nach der Pandemie geben werde. Die Welt sei jetzt eine andere. Und die Veränderungen, Erschütterungen, die dieses Virus hervorgerufen hätte, würden uns für immer begleiten. Ich sage, dass ich schon daran glaube, dass irgendwann alles wieder normal sei, ohne genau zu wissen, was ich damit meine. Außer, dass ich wieder mehrmals im Monat Österreich durchqueren werde, zwischen St. Margrethen und Lindau, auf meinem Weg nach München. Und irgendwann auch wieder weiter nach Norden reisen, nach Schleswig-Holstein und Skandinavien. Und ich glaube das, weil ich mir das Gegenteil gar nicht vorstellen kann. Und dann merke ich, wie schlecht meine Fantasie doch eigentlich ist. Und dass meine ständige Angst vor Kriegen, Naturkatastrophen und sonstigem Verlust der gewohnten Ordnung und Sicherheit nur eine abstrakte Spielerei ist, ein zwanghafter Ausflug in sprachliche Paralleluniversen, von dem ich kein einziges gehaltvolles Bild mit zurückbringe in mein tatsächliches Leben. Und dann wird mir klar, dass die Geschwindigkeit, mit der die Veränderung mich erfasst und durchdringt, so atemberaubend ist jetzt gerade, dass mahnende, kritische Stimmen der Öffentlichkeit, aus Opposition und Kultur, überhaupt keine Chance haben, mich zu erreichen und zu beeinflussen in meinem Tun. Die Politik der temporären Vorsichtsmaßnahmen hat bereits meine Reflexe neu programmiert. Wie mir bewusst wird, als mir die Szene aus dem Innenhof am Nachmittag wieder einfällt, als B zusammen mit genau den vier Kindern im Sandkasten saß, mit denen sie das seit Wochen tut. Die staatlich erlaubte Gruppe von 5 Kindern, die jeden Tag so zusammen spielen und deren Eltern sich abgesprochen haben und wissen, dass sie alle niemanden sehen außer die Kernfamilien und vielleicht eine oder zwei Arbeitskolleginnen mit 2 Metern Abstand. Und dann kamen plötzlich 2 Kinder aus dem Nachbarhof und setzten sich zu den 5 in den Sandkasten, ganz nah an sie heran. Und ich kenne die Kinder vom Nachbarhof zwar von Sehen, aber ich kenne ihre Eltern nicht. Und unsere Kinder rutschten, irritiert über so viel plötzliche Nähe zu diesen Kindern, die sie seit Wochen nicht mehr gesehen hatten, zur Seite. Und dann rutschten die 2 hinterher. Und dann dachte ich, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann rief ich B zu, dass sie mal eben zu mir kommen solle, ich müsste etwas mit ihr besprechen. Und überraschenderweise folgte sie sofort und verließ den Sandkasten. Und ihre 4 Freundinnen taten das auch. Und während sie auf mich zuliefen, überlegte ich fieberhaft, was ich denn jetzt mit B besprechen könnte. Und dann waren sie da. Und ich zeigte auf die Hütte aus Decken und der Gartenliege, die sie gebaut hatten, und sagte, das räumt ihr nachher wieder auf, ja? Und B sagte leicht verwundert, ja. Und begann mit ihren Freundinnen Fangen zu spielen auf der Wiese. Und die 2 fremden Kinder saßen auf einmal allein im Sandkasten und schauten zu. Und natürlich ist das nur vorübergehend, dachte ich. Natürlich dürft ihr, wenn das hier alles vorbei ist, wieder zusammen im Sandkasten sitzen, wie ihr das schon früher gemacht habt. Und ich hoffe, dass ihre Eltern es ihnen erklären werden. Und ich hoffe ganz fest, dass sie es vergessen werden, den schmerzhaften Moment, als alle den Sandkasten verließen, nachdem sie ihn betreten hatten. Und wenn alles wieder normal ist, machen wir hier im Hof ein Fest und ich lade die beiden ein. Und wir bauen das Trampolin auf, das noch im Keller liegt. Und alle Kinder springen fröhlich darauf herum und vielleicht sage ich ihnen dann, bitte entschuldigt, dass ich meine Tochter von euch weggerufen habe damals. Es hat nichts mit euch zu tun. Ich hatte einfach nur Angst, ihr hättet vielleicht eine ansteckende Krankheit. Und am nächsten Tag bekomme ich 3 E-Mails von wichtigen Menschen innerhalb einer halben Stunde. Mein Vater schickt mir das Manuskript eines neuen soziologischen Fachbuchs über die Vernichtung von Wahrheit, mit der Bitte um gelegentliches Gegenlesen. Meine Mutter schickt mir den Link zu einem YouTube-Video eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes, der die angespannte Lage in den Krankenhäusern New Yorks auf die Angst, die die Ankunft des Hospitalschiffs Comfort im dortigen Hafen ausgelöst habe, zurückführt und unbequeme Fragen stellt, zu einem angeblichen Obduktionsverbot von Covid-19-Opfern durch das Robert-Koch-Institut. Und ein befreundeter Psychoneuroendokrinologe, den ich auch privat gerne so anrede, na, alter Psychoneuroendokrinologe, was geht, schickt mir eine Ad-Hoc-Stellungnahme der Leopoldina Akademie der Wissenschaften, in der es von zahlreichen praktischen Empfehlungen zu Schulwiedereröffnungen und psychologischen Risiken der Situation abgesehen heißt, das Ausmaß und das Gegeneinander